Okay. Liebe Anka, liebe Heike, liebe Hagen, liebe Gäste, Verwandte, liebe Gemeinde. Wenn man hier vorne steht, dann sieht man das alles. Das ist richtig imposant, um eine Taufe auch so zu erleben. Und ich glaube, so eine persönliche Sache, wenn man so mit Gott auf einmal doch was anfangen kann, ist das schon stark, das auch in so einem Rahmen einfach auch zu feiern, zu sagen, ja, der Gott, an den ich glaube, den möchte ich tatsächlich auch hier so, ja, bezeugen. Und die Taufe ist auch so etwas, dass es ein deutliches Bekenntnis ist, ja, zu Jesus Christus und dass ich mich so auf seine Seite stelle. In meiner Taufpredigt habe ich gedacht, dass ich so ein bisschen was von Paulus mit reinnehme. Zwei Verse aus Apostelgeschichte 16, 25, 26, um Mitternacht. Aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Paulus und Silas waren noch dicht dran an Jesus Christus selbst, haben viel von ihm gehört, haben kurze Zeit später sozusagen gelebt oder auch zeitgleich, ohne ihn vielleicht persönlich zu kennen. Und Paulus hatte eine ganz besondere Erfahrung, dass er die Christen verfolgt hatte. Er hat gesagt, so ein Glauben, das kann man einfach nicht ernst nehmen. Da soll Gott ein Mensch werden und in diesem Jesus in die Welt kommen und dann gibt er sein Leben für die Menschen und sagt, ich nehme das Schlechte von euch weg, indem ich für euch sterbe am Kreuz und mich hinrichten lasse. Nee, das kann man einfach nicht glauben. Gott, der Mensch wird und dennoch für die Menschen stirbt, das geht nicht. Das ist ein unvernünftiger Glaube. Und Paulus hat sich so innerlich so aufgeregt, dass er gesagt hat, die Leute, die gehören selber ins Gefängnis und hat die richtig verfolgt. Aber nur eine Zeit lang. Und dann hat Gott eingegriffen, hat Jesus Paulus gestoppt vor Damaskus, als er dort wieder unterwegs war und Christen verfolgte und sie ihn wirklich auch erledigen wollte. Und Jesus ist ihm erschienen in einer ganz deutlichen Weise und Paulus wurde blind. Das ist schon Hammer, wenn man das erlebt und dann auf einmal eine Stimme hört. Paulus, was verfolgst du mich? Wenn einer so eine Gottesbegegnung hat, dem lässt das nicht kalt. Paulus war so einer, der sich dann genau umgekehrt hat und gesagt, Herr, ich stelle mich auf deine Seite. Das ist hier kein Zufall. Der Glaube ist so real, dass Jesus Christus, dass er gestorben ist für uns Menschen und dass er auch auferstanden ist. Dass man das wirklich sagen kann, bezeugen kann. Und das ist der Grund, warum Paulus und Silas unterwegs sind. Sie gehen durch die Türkei, durch Griechenland, in die Städte. Die Marktplätze waren immer so ganz begehrt, ne? Da konnte man mit Menschen ins Gespräch kommen. Oder die Menschen waren auch interessiert. Welche neue Philosophie gibt es? Mensch, was kann man da hören? Und das war so eine Sache von Paulus, das konnte er gut. Und so hat er den Glauben an diesen Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, überall erzählt. Und er hat viel Gelächter, viel Spott und viel Unverständnis geerntet. Aber er hat auch gemerkt, dass Gott sich in einer starken Weise zu ihm stellt. Dass sein Wort nicht nur ein menschliches Wort ist, sondern dass Gott dadurch wirkt. Dass Menschen sich vom Evangelium erreichen lassen, weil es ein lebendiges Wort ist. Weil der Heilige Geist auf einmal spricht zu uns Menschen, zu unseren Herzen, zu unserer Persönlichkeit. Und das ist etwas, was Paulus dann erfahren hat, dass diese Kraft Gottes, diese Dynamis, dass es eine innere Freiheit für ihn bedeutet hat. Und er ist hier zusammen mit Silas in Philippi, eine Stadt in Nordgriechenland, und wieder auf dem Marktplatz. Und dann erscheint ihm eine Wahrsagerin, die sehr fit ist und sehr viel Geld auch mit ihrem Geschäft macht. Und dann sprechen Paulus und Silas sie an. Was hast du da für ein Gewerbe? Das ist etwas, was Gott nicht gefällt. Und die Wahrsagerin merkt schon, dass die beiden Kräfte haben, die sind ganz anders als das, was sie gewohnt war. Und dann ja, sprechen Paulus und Silas letztlich frei davon, ja, von diesen Machenschaften. Und die Menschen, die sie aber sozusagen auch geltlich nicht betreut hat, sondern für die sie gearbeitet hat, die Geschäftsleute, die haben Paulus und Silas sofort ins Gefängnis geworfen, weil ihr Geschäft auf einmal nicht mehr funktionierte. Denn die Frau konnte nicht mehr wahrsagen, ging nie mehr. Und so kamen Paulus und Silas in die Erfahrung, dass sie verkloppt worden sind auf der Straße. Die wurden richtig regelrecht niedergeknüppelt. Und dann haben diese Geschäftsleute sie mit Hilfe des Stadtrates ins Gefängnis gesteckt von Philippi. So, und da waren sie jetzt. Und ja, da ist man für Gott unterwegs und auf einmal kriegt man die Knüppel. Da stellt man sich auf die Seite Jesu Christi und da schlägt das ganze Leben über einen rüber. Was, Herr, das könnte doch ein gewisser Widerspruch sein, ja. Ich will ja glauben, damit es vielleicht auch so ist, dass ich noch glücklicher bin als Mensch und dass die Dinge auch gelingen, ne? So wie wir Menschen oft denken. Und dann ist es so, dass ich mich für Jesus Christus einsetze und da kommen Probleme. Da kommt auf einmal Leiterfahrung in mein Leben hinein. Auf einmal habe ich mehr Probleme als Christ als ohne Christ sein. Oh Herr, da habe ich ja gerade nur gebraucht. Aber das wäre gar keine Seltenheit. Das ist einfach so, dass der Glaube, wenn er mich so packt, dass ich damit auch in ganz andere Dinge hineinkomme. Wie mag es bei euch gewesen sein, Heike, Hagen, Anker? Wie mag die letzte Woche gewesen sein, bevor ihr euch auf die Seite Jesu Christi stellt? Denkt an Paulus und Silas, da kommen gleich die Leute, die euch ins Gefängnis werfen. Das könnte irgendwie schwierig sein. Der eine kann vielleicht nicht mehr richtig laufen, weil er denkt, Mensch, das geht gar nicht richtig und wird auf einmal krank. Dem anderen geht sein Auto kaputt. Dem anderen geht es innerlich nicht so gut, weil er was von Jesus erzählt hat und weil es vielleicht manch einer nicht so richtig versteht. Ja, da gibt es auf einmal Erfahrungen, die ich machen kann vor der Taufe, die sind gar nicht so einfach, ne? Oder so ein Bewegtsein. Ach, Herr, das kann ja nicht wahr sein. Das ist alles an der Stelle so schwer. Das gehört dazu. Wer sich so auf Jesus Christi Seite stellt, dessen Leben wird auf jeden Fall bewegt. Und Paulus und Silas machen sich ein paar Gedanken. Und sie beten jetzt abends dort im Gefängnis. Diese Gefängnisse waren übrigens auch nicht so ganz nett, ne? Das war in der Antike so, auch im ganzen Mittelalter. Wer in so einem Gefängnis war, der war auf andere angewiesen, dass sie Nahrung heranbrachten, dass sie vielleicht ein tröstendes Wort haben. Ansonsten konnte man auch in einem Gefängnis sterben. Das war nicht so ganz selten. Und jetzt waren zudem noch Silas und Paulus ihre Füße in einen Stock gelegt worden. Dass sie zentriert waren, das hatte schon auch was mit richtig Strafe zu tun, vielleicht auch mit Quälen. Und da sind sie und beten und sagen, Gott, du willst groß sein, wir haben so viel Nöte. Nee, das sagen die nicht. Die sagen, Herr, wir haben so viel Gutes mit dir erlebt, dass wir auf unserer Reise sagen können, Mensch, das ist so stark für dein Evangelium unterwegs zu sein. Und dann bedanken sie sich bei Gott in der Not. Oi. Das ändert hier ein Stück die Situation. Und auf einmal stimmt der eine ein Lied an. Und auf einmal singen die da. Und wie spät war es? 12 Uhr nachts? Mitternacht? Und die singen auf einmal im Gefängnis? Oh nee, wo andere wirklich fluchen und obszöne Redensweisen haben, weil es nicht mehr anders geht, weil sie total am Leben verbittert sind. Da preisen diese Menschen den großen Gott, der lebt. Und sie sind dankbar, dass Gott da ist in ihrem Leben. Und sie sind froh. Und auf einmal wird das sogar zu einem Lobpreis, zu einer Anbetung, mitten in der Nacht, aus der Not in die Anbetung Gottes zu kommen. Im Jakobus 5 heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ja, das haben die hier gemacht. Die konnten tatsächlich so Psalmen singen, zu Gott singen, sich bei Gott bedanken, ihm so einfach die Ehre geben. Ich glaube, das alles Das kann nur ein Gott wirken, denn da wird man als Mensch normalerweise fertig sein und verbittert sein. Man kann Gott loben mit Bibelworten, die man im Herzen hat, mit Psalmen. Die Psalmen sind so das Liederbuch Gottes, mit frei formulierten Gebeten aus der Tiefe meines Herzens. Ich kann Gott einen Lobpreis bereiten und mich will ich einstellen auf diesen ganz großen Gott. Wenn ich etwas von ihm verstehe, wenn ich mich aufmache, wenn ich sage, Herr, ich will dir begegnen und benutze doch bitte dein Wort dazu, deine Bibel dazu. Und ich mache mich auf, Herr, ich habe Zeit für dich. Aber rede, Herr, und ich glaube, unser Herz wird erfüllt von dem, was Gott wirklich ist. Wenn ich nicht anbete, dann bete ich in der Regel auch andere Dinge an in meinem Leben. Die anderen beten ihr Auto an, weil sie es super finden. Die anderen ihren Sport. Und es gibt so vieles, was ich anbete. Der Mensch betet eine Sache an. Der möchte für etwas leben, was größer ist als er selbst. Geht es euch so? Geht es Ihnen so? Ich möchte schon letztlich für etwas leben, was größer ist als ich selbst. Ich bin froh, wenn ich gewisse Dinge kann und auch mich einschätzen kann. Aber von meinem Lebenssinn her möchte ich wirklich für etwas leben, was Sinn macht, was gut ist. Und das machen Paulus und Silas hier. Und das wissen die. Auf einmal können die singen in so einer Notsituation. Da können die sagen, Herr, du bist hier. Und ich bin hier nicht lebensfremd. Ich bin hier nicht ein Träumer. Sondern Gott ist Realität. Das Zweite, was Gott aber hier dann wirklich tut, in diesem Vers 26, dann steht, dass ein Erdbeben passiert. Auch das ist in den Zeiten der Apostelgeschichte wiederholt der Fall, dass die Christen erlebt haben, dass Gott so eingreift durch ein Wunder. Und dann ist nicht nur das Gefängnis von den Mauern her erschüttert, sondern die Gefangenen werden kurioserweise frei. So berichtet uns das der Bibeltext, dass die Fesseln abfallen und sie sind frei. Wenn ich mir das vorstelle, wird das nicht alles durch das Erdbeben als solches sein können, sondern vielleicht hat Gott das auch so gemacht, dass die dann wirklich auch als Zeichen frei werden, die Gefangenen in diesem Gefängnis. Was kann das jetzt hier bedeuten? Sicher, wer sich mit dem Glauben an Gott beschäftigt und mit der Bibel und dann kommen solche Wundergeschichten, die einen finden das recht schnell merkwürdig. Aber wenn man sich damit tatsächlich beschäftigt, dann sind Wunder für Gott schon mal gar kein Problem. Und das ist eine echte Erfahrung, die wir machen können. Für Gott ist das nicht unmöglich, dass Paulus und Silas auf einmal wieder laufen konnten, dass ihre Füße aus dem Stock gekommen sind und dass Gott so eingegriffen hat. Gott sprengt Fesseln. Das ist jetzt schon mein letzter Gedanke hier. Das möchte ich so übertragen, auch in eurem Leben, Anke, Hagen und Heike, dass Gott Fesseln sprengt, dass er das in eurem Leben einfach tut. Fesseln, die euer Leben ja gekettet haben. Das ist für jeden Menschen ein Stückchen anders. Manchmal sind wir gekettet als Menschen und uns fällt das gar nicht auf. Manchmal sind wir vielleicht auch in inneren Zwängen drin und es fällt irgendwann anders auf, aber mir vielleicht nicht. Wir sind ja auch manchmal blind für unsere eigenen Sachen, ne? Das stimmt ja einfach auch, jeder von uns. Und da kann es sein, dass Gott tatsächlich Dinge einmal anspricht in meinem Leben, die so eine Gebundenheit darstellt, wo Gott mich auch frei haben möchte. Und das sind nicht immer nur so die klassischen Dinge wie Süchte, wie Alkohol oder Drogen. Das können auch ganz andere innere Gebundenheiten sein, die mein Leben richtig ketten. Da, wo ich mein Herz dran hänge, ja, das, was ich verehre, was ich anbete, das packt mich irgendwann mal so, da lasse ich nicht von locker. Das besitzt mich. Und da sagt Jesus, ich will dich frei machen. Ich will dich frei machen von einer Fessel. Auch Sünden fesseln ja in unserem Leben. Und ich erzähle mal gerne von einem Mann, der das gewagt hat, in einem Lebensmittelgeschäft ein halbes Hähnchen zu klauen. Und der Mann hatte einen Hut und hat das halbe Hähnchen auf seinem Kopf genommen und dann den Hut nach oben drauf. Und es war eigentlich ganz okay, das sah man ja gar nicht. Und dann stellte er sich an der Kasse an. Und dann war das aber so, dass die Abfertigung an der Kasse nicht so schnell war. Und er dauerte und das Gehirnchen war ja gefroren, nicht? Und der Mann fiel in Ohnmacht an der Kasse und er fiel hin und das, der Hut fiel hin und das halbe Hähnchen fiel hin. Und es war klar, er wollte das Hähnchen klauen. Er fiel einfach auf. Sünde fällt auf und es ist total peinlich. Aber auch so peinlich, ja, dass man manchmal wirklich sein Gesicht dann verliert. Sünde ist etwas, ja, das hat Folgen in meinem Leben. Das ist ja nicht nur etwas so gentleman-like, das kann man schon irgendwie wieder klären oder so, ne? Sondern das bindet mich. Wenn ich das sehe, was die Bibel auch wirklich benennt, ne? Was Sünde ist schon im menschlichen Umgang miteinander. Mensch, da kann man sich manchmal fragen, wenn ich von Menschen rede, muss ich von Sünde reden. Geht ja gar nicht anders. Wir sind halt so her. Ja, entweder nimmst du uns brutto oder was sollen wir machen? Nee, wir sollen machen, dass wir Jesus auch sagen, mach du mich doch okay her, dass ich weiße Kleider habe, dass ich doch ja, vor dir bestehen kann. Und das heißt einfach, Jesus, dass du mir das wegnimmst. Auch die Dinge wegnimmst, die mein Leben durch die Sünde regelrecht fesseln. Das sind hochinteressante Sachen hier. Und dann auch, wenn ich Christ werde, wenn ich im Taufwasser dann bin und der Pastor mich dann unter Wasser bringt und sagt, ja, aufgrund deines persönlichen Bekenntnisses zu dem dreieinigen Gott wird dein Leben neu. Das Alte ist vergangen, das Neue ist jetzt dran, dass du mit Jesus lebst. Und das heißt, du bleibst Sünder, du bist nicht perfekt, aber Gott hat dich so lieb, dass er will, dass der Zwang der Sünde dein Leben nicht mehr beherrscht. Und das ist auch Christsein. Das ist Evangelium. Dass die Sünde die Macht verliert in unserem Leben. Stimmt das? Würdet ihr dazu Amen sagen? Ja. Ich denke, das müssen wir Christen immer wieder neu erleben. Das muss ich neu erleben. Dass das eine Wirklichkeit ist. Und dass der Herr das kann. Dass er die Fesseln wegnimmt. Und wir ja manchmal auch den unteren Weg gehen müssen einfach. Weil es nicht nur um uns geht, sondern um die Wahrheit, dass der Herr aus Vergebung heraus unser Leben stark macht, neu macht, dass es schön ist, einfach mit Gott zu leben. Amen.